Hallo, mein Name ist Christian Simon Winzertitsch und das ist der Podcast Wieso, Weshalb, Album, bei dem ich mich mit Bands aus Österreich über ihre neuesten Alben unterhalte. Und für die heutige Folge Nummer 2 habe ich die Band Krelm zu Gast. Die besteht aus Lukas Fellner und den Zwillingen David und Simon Müller. Sie haben gerade ihr zweites Album Songs for Breakfast rausgebracht und wir werden heute über alles Mögliche reden, zum Beispiel über den Alpaka-Vorfall, der sich am Filmset zu ihrem Musikvideo The Devil You Know ereignet hat. Wir werden darüber reden, ob das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, was der Bandname Krelm mit Monty Python zu tun hat und noch über ganz, ganz viel mehr. Freut mich, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, starten wir rein in Wieso, Weshalb Album Folge Nummer 2 mit Krelm. So, helft mir nochmal kurz, wer wer ist. Lukas.
Ich bin der Lukas, genau.
Ja, das ist halt schwierig. Simon. Genau.
Simon und David.
Ja.
David hat eine runde Brille, Simon hat eine eckige Brille.
Genau. Okay. In der Pause tauschen wir, dann kennst du ihn nicht mehr aus.
Ja, voll. macht sie das manchmal?
Nee, eigentlich nicht. Also so ähnlich schauen wir uns jetzt auch wieder nicht.
Ja, ich sehe vor allem schlechter.
Das stimmt, okay. Das ist das größte Problem.
Okay, also wenn ihr Brille tauscht, dann sieht keiner mehr was von euch, oder was?
Ja. Mhm. Auf der Bühne haben wir eigentlich nie Brillen auf. Ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger.
Naja, zumindest aber die weißen und den schwarzen Tasten kann ich noch unterscheiden. Also,
das heißt, aber das Witzige bei den beiden ist, sie sind unterschiedlich händig. Also der David ist Rechtshänder und der Simon Linkshänder.
Das heißt, wenn sie dann mal was schreiben müssen oder so, dann verraten sie sich meistens.
Mhm. Mhm.
So unterscheidest du sie auch?
Nein, ich kann es mittlerweile. Mittlerweile habe ich den Überblick.
Okay.
Aber hat auch ein bisschen gedauert.
Okay. Mögt ihr das eigentlich? Also mögt ihr das eigentlich, Zwillinge zu sein, oder geht euch das auf die Nerven, oder ist das so neutral?
Ich kenne es halt nicht anders, deswegen.
Okay, ja, stimmt.
Also
man hat keinen Vergleich, gell?
Ich habe keinen Vergleich, nein.
Okay.
Aber ich denke, es ist praktisch, vor allem, wenn man dann auch so gemeinsame Projekte hat.
Ja.
Man kann sich darauf verlassen, man ist eigentlich immer beieinander.
Ihr habt es gerade eingangs erwähnt, ihr habt eine unorthodoxe Show gehabt, beziehungsweise ein unorthodoxes Line-Up bei eurer Release-Show, die war am Samstag. Da habt ihr eben den Release von eurem zweiten Album gefeiert, Songs for Breakfast. Und ihr meint, ihr habt einen Comedian im Vorprogramm gehabt?
Also wir haben generell ganz klassisch zuerst einmal Support Acts gesucht und haben dann eine coole Band gefunden, den Philipp Spiegel mit seiner Band, mit den Love Letters. Der hat gerade eine Single rausgebracht und der hat uns den Abend eröffnet.
Mhm.
Und wir wollten aber dann noch irgendwas Cooles organisieren. Und dann ist der Branko eigentlich mit der Idee gekommen, dass wir da den Reginald Barris, einen Stand-Up-Comedian, organisieren könnten. Das ist so eine alte Tradition und wird jetzt heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr gemacht. Und der hat dann zwischen den zwei Bands eine Show eingelegt, 20 Minuten. Und das war super skurril und unerwartet, aber es hat extrem gut funktioniert und hat die Stimmung voll aufgedreht.
Wie meinst du, das ist eine alte Tradition? Das gab es eine Zeit lang, dass zwischen zwei Music Acts Comedians auftreten?
Ich glaube, vor allem auch die Eröffnung vom Abend war dann früher öfters Comedy-Einlagen.
Mhm.
Also jetzt nicht typisch zwischen den Acts, oder ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Aber früher gab es diese Tradition, dass da Comedians den Abend starten und dann die Bands übernehmen.
Mhm.
Und wir wollten so ein bisschen, nachdem unsere Musik auch ein bisschen älter angehaucht ist, so ein bisschen alte Traditionen wieder aufgreifen.
Cool. Also Philipp Spiegel kenne ich. Das passt, finde ich, so sound- und moodmäßig mal ziemlich gut mit euch zusammen, finde ich. Wie hat das mit dem Comedian funktioniert?
Das war eigentlich voll gut fürs Timing, weil normalerweise hat man ja immer so eine Viertelstunde oder so zum Umbau.
Mhm.
Das war natürlich nach dem Philipp Spiegel auch, aber da haben wir gleich aufgebaut.
Mhm.
Und danach waren 20 Minuten Comedy-Set halt. Und wir haben nahtlos einfach gleich angefangen.
Mhm.
Und das ist eigentlich perfekt für so eine Show, vor allem wenn es wirklich um was geht.
Quasi
wie ein
Release oder so. Der Comedian braucht nur das eine Mikro und
genau.
Der Rest kann schon von euch fixfertig eingestellt dort stehen.
Es gibt keine peinlichen Pausen oder sonstiges.
Ja, ja.
Einfach, ja.
Wo es dann einfach ruhig ist. Also man kann wirklich so ein die Stimmung aufrechterhalten, dass sie nicht quasi einbricht zwischen den Sets dann.
Ja, so richtig aufgewärmt.
Cool.
Und er hat halt wirklich auch die letzte Minute voll den Entertainer raushängen lassen und hat uns wirklich total announced, total aufgehypt.
Ah,
da ist man halt wirklich gerne auf die Bühne gegangen noch einmal und alle waren auch mit dabei. Das war wirklich ein cooler Moment.
Also er war so irgendwie so, und jetzt,
ja, genau.
Meine Damen und Herren, mit ihrem zweiten Album live auf der Bühne, Krelm!
Er hat das halt wirklich, wirklich extrem nochmal
cool.
Sehr gut verkauft.
Das heißt,
verkauft,
das macht sie möglicherweise wieder mal.
Ja, fände ich schon cool. Aber
okay.
er war wirklich auch, hat ein echt cooles Set gehabt.
Momentan kennen wir noch zu wenige Comedians, aber
ja.
Es wäre schon cool fürs nächste Mal.
Vielleicht ist das eine neue Nische, in der wir uns entfalten können.
Ja, möglicherweise.
Ja, also ich finde es schon ein
derzeit steht noch nichts in Planung, aber es hat so gut geklappt, dass wir es auf jeden Fall wieder in Zukunft in Erwägung ziehen.
Cool. Ja, gratuliere an der Stelle mal, dass ihr euer zweites Album rausgebracht habt. Das ist jetzt ein paar Tage da. Wie geht's euch damit? Wie fühlt sich das an?
Also es ist schon eine große Erleichterung, dass es jetzt draußen ist. Also wir haben uns schon echt lange drauf gefreut und es hat echt lange gedauert, so weit zu kommen. Und ich bin jetzt super happy, dass es mal draußen ist. Jetzt kann das mal so ein bisschen durchatmen. Schauen wir, wie die Leute darauf reagieren. Ich habe bis jetzt recht positives Feedback bekommen. Ich habe es mir auch, glaube ich, gefühlt 10.000 Mal jetzt noch angehört.
Du warst das.
Ja, genau. Die Spotify-Stats sind ein bisschen gezinkt, aber...
Ja, aber wenn es dir taugt, zumindest, das ist ja gut, wenn man Musik macht, die man auch selber gerne hören kann.
Na voll. Genau, ich glaube, so muss das jetzt mal ein bisschen durchatmen, aber ich bin jetzt mal sehr erleichtert, dass das durch ist. Gerade bei so einem Album ist das immer eine extrem lange Fokuskurve. Also da bist du von dem Moment, bis du beginnst, bis es dann draußen ist. Eine Single kann man innerhalb von einem Monat ganz gut fertig kriegen. Aber ein Album ist gezwungenermaßen immer mehr als ein Jahr. Und jetzt das mal abschließen war echt super cool.
Das drängt dann schon vielleicht ein bisschen. Man ist dann so irgendwie auch eben froh, zum einen, dass es da ist und man es herzeigen kann, aber auch ein bisschen, dass vorbei ist und endlich man großen Haken drunter setzen kann vielleicht?
Ja, vor allem bei uns sind Alben ja auch immer ein bisschen mehr Konzept. Also es gibt ja Leute, die einfach 12 Lieder schreiben, die aufnehmen und halt ein Album releasen, aber wir haben halt dann auch ein Konzept irgendwie dahinter und dass das Ganze stimmig wird und das ist einfach so ein langer Prozess im Vergleich. Das ist nicht vergleichbar mit einfach 5 Lieder schreiben und die rausbringen, sondern wir versuchen da dann schon einen Spannungsbogen zu schaffen und haben bei den beiden Alben jetzt ein grobes Konzept auch dahinter gehabt.
Das Neueste bei Songs for Breakfast, also gehen wir gleich aufs Konzept ein, ist ja quasi, da habe ich mit irgendjemandem von euch schon mal kurz gesprochen über Instagram. Es geht um Songs, die zu einem Frühstück passen oder die man als Frühstück konsumieren kann quasi.
Genau.
Ist das richtig?
Ja, das kann man auf mehrere Arten und Weisen verstehen. Also einerseits dieses, hey, wir haben jetzt Songs, die kann man sich beim Frühstück anhören. Oder eben, naja, Songs zum Frühstück quasi genießen.
Ja.
Und das war irgendwie so eher so ein alberner Schmäh am Anfang. Ist aber dann irgendwie, das haben wir alle cool gefunden und dann ist das so bitten geblieben. Und dann haben wir uns gedacht, warum machen wir das nicht einfach gleich zum Konzept vom Album?
Wie ist der Schmäh entstanden? Also wo kam der Schmäh her?
Das war einfach bei einer Brainstorming-Session zum Album, weil wir überlegen natürlich auch, was wir mit unserem Album machen, also wie wir es nennen und so weiter. Und da gab es am Anfang große Fragezeichen. Und das war so eine Schmähidee zum Anfang, zum Starten.
Und das war noch bevor, also einfach Brainstorming, alles ist erlaubt. Wie wäre es mit Songs für ein Frühstück?
Genau.
Und dann hahaha, wie dumm. Und dann so, warte mal eigentlich.
Genau, exakt.
Okay. Ich glaube, so ist eigentlich auch, ich meine, es ist eine ähnliche Story, wie unser Name eigentlich entstanden ist. Uns ist nichts Besseres eingefallen. Das war witzig und wir haben es einfach gleich genommen.
Wie, also Crelm hat keine tiefere Bedeutung auch?
Ja, jein. Also,
sollen wir die ganze Geschichte mal erzählen?
Ja, bitte. Hat's raus.
Also wir ursprünglich wollten einen witzigen Namen machen. Wir hatten, weil Simon und David sind Zwillinge, haben wir uns gedacht, nach längerem Überlegen, Alec Bald Twin wäre ein witziger Name.
Bald natürlich, ja, selbsterklärend.
Ja, ja.
Bald
Twins, und ja. Auf die wollten, Frisuren bezogen.
Genau, und das war knapp bevor wir unsere erste Single rausbringen wollten, Nothing New, vom ersten Album damals, ist dann dieser Vorfall passiert, wo der Alec Baldwin den Unfall hatte am Set und die Kamerafrau erschossen hat.
Alles war schon durchgeplant zu dem Zeitpunkt.
Es war wirklich also eine Logo Woche, bevor alles. Das Ganze released wurde und dann haben wir gedacht, okay, shit, das ist...
Das kommt jetzt urblöd.
Ja, irgendwie, das ist... Zu morbid und zu, wirkt dann zu komisch, wenn wir jetzt dann so nennen. Wirkt so, als ob wir diese Trendwelle jetzt reiten wollen. Und dann haben wir überlegt, okay, wir brauchen einen neuen Namen und generell dieser Namenfindungsprozess ist uns schon ein bisschen auf die Nerven gegangen.
Oh ja.
Und dann haben wir wieder begonnen zu brainstormen und irgendwann hatten wir keine Idee mehr und haben es blöd gefunden und haben dann begonnen, Monty Python zu schauen.
Also Flying Circus.
Genau. Und da gibt es den Sketch mit Crelm Toothpaste. Und wir haben uns gedacht, Crelm, irgendwie bleibt das hängen, der Name. Und es ist absurd mit der Zahnpasta-Firma, also so eine fiktive Zahnpasta-Firma. Und dann haben wir uns dafür entschieden.
Und die, also ich kenne die Szene aus dem Film nicht, das Wort hat im Film auch keine Bedeutung.
Also das ist nur in einer vollkommen unbedeutender Sketch, der 20 Sekunden dauert, mitten in einer Folge drinnen. Ja. Niemand kennt den Sketch. Der passiert einfach und man vergisst ihn sofort wieder. Okay. Und genauso ist uns eigentlich auch fast gegangen, aber dann haben wir uns gesagt, warte mal, wie wär's damit? Mitten in der Folge.
Ja,
genau. Ich glaube, ich hätte es mir nie länger als eine Viertelstunde gemerkt. Aber ja, es ist halt auch ein kurzes Wort, was sonst eigentlich keine Bedeutung hat. Es ist ein Nonsense-Wort, aber man kann es einfach wiedererkennen.
Zunächst haben wir auch weitergeschaut und haben uns aber gesagt, wenn wir bis zum Ende der Woche nichts Besseres finden, dann nehmen wir einfach Crown.
Und dann kam
nichts. Und dann kam halt einfach nichts. Oder zumindest nichts Besseres als Crown. Ja.
Lustig.
Und wir sind zufrieden mit Crown, glaube ich.
Ich bin voll zufrieden, ja.
Ja, also, ist mal wieder ein Name, den Österreicher nicht gut aussprechen können, aber das ist schon witziger irgendwie, also das passt schon.
Das ist auch irgendwie Part davon eigentlich.
Wo wir zum ersten Mal Songs von euch gespielt haben, habe ich es auch bei uns in der Kartei, habe ich euch falsch reingeschrieben, da habe ich Crammer. Reingeschrieben, da hat sich der Branko vom Management dann gemeldet und gemeint, ey, bitte dreh das um wieder.
Kontrovers.
Ja, voll.
Das wäre erst wieder kontrovers gewesen. Dann, ja.
Voll.
Jetzt sind wir nur eine Zahnpasta.
Genau. Habt ihr auch am Logo irgendwie drauf oder so, oder?
Alten Logo, ja. Wir haben jetzt mehrere Logos durchgemacht. Mhm. Im neuen Logo ist jetzt nur mit der Schriftzug. Aber ja.
Das kleine Logo, was auch auf der Platte oben ist, das ist halt immer noch mit der Zahnpasta, genau. Also man muss ja zu seinen Roots stehen, oder?
Exakt,
ja,
das würde ich sagen.
okay, also der Name eigentlich ziemlich random entstanden, genauso eben auch das Thema fürs Album, eben Songs for Breakfast. Habt ihr zu dem Punkt, wo ihr gesagt habt, haha, lustiger Songs für ein Frühstück, gab es da schon Songs? Also hattet ihr da schon Songs geschrieben an dem Punkt? Oder wartet dann wirklich, das ist das Thema, ab jetzt schreiben wir Songs, die in das Thema passen?
Nein, also es gab schon einige Songs. Wir haben einige Songs geschrieben schon, noch nicht alle. Und sind dann zu dem Punkt gekommen, hey, wir wollen eigentlich dann noch ein Konzept reinbringen. Und irgendwie haben sich alle Titel bis jetzt noch nicht wirklich angeboten als ein Albumname. Deswegen haben wir gesagt, okay, wie könnten wir das Album überhaupt nennen? Alle Songs passen nicht wirklich. Mhm. Und dann haben wir dieses Konzept uns dann überlegt komplett. Und jetzt das ganze Album geht eigentlich. Es gibt eben einen Intro, ein Interlude und einen Outro-Track. Und die spielen dir eine Szene vor von ich träume noch und dann werde ich vom Wecker geweckt über ich bin aufgestanden und gehe jetzt duschen.
Das Duschen habe ich wahrgenommen auf jeden Fall beim Durchhören. Ja, voll.
Am Ende zieht man sich noch an und verlässt das Haus und mit der Schließertür ist das Album dann vorbei. Das heißt, von Aufstehen bis Haus verlassen, diese Szene ist dann im Album vertreten.
Mhm. Funny. Lustiges Konzept. Auch ein bisschen eher was gemäßigteres, ruhigeres für Rockmusik eigentlich, oder? Also die wenigsten Rockbands machen sowas Gemütliches wie Songs zum Aufstehen und zum sich fertig machen für den Tag. Ist das so ein bisschen, reflektiert das eure Charaktere und die Art und Weise, wie ihr auch seid, dass ihr so eher ein bisschen ruhigere Musik macht?
Ich würde eigentlich eher sagen, das Konzept ist ein bisschen als Witz auch entstanden, weil ich bin mir so vorgekommen, dass es sich ein bisschen arrogant anfühlt, wenn wir jetzt sagen, wow, wir machen das riesige Konzeptalbum und da will ich lieber irgendwas Doofes machen. Und das war irgendwie so ein bisschen die Balance zwischen den beiden Welten.
Also quasi nicht so ein Konzept, wo es um das Universum geht und die Existenz und das menschliche Leben und was auch immer, sondern einfach nur ums Frühstücken.
Genau.
Ein Soundtrack für dein Frühstückscafé.
Ja, also so was Existenzielles, da wäre ich mir irgendwie ein bisschen blöd vorgekommen. Da fühle ich mich auch irgendwie nicht qualifiziert genug, um da so ein riesiges künstlerisches Projekt zu machen. Und da fand ich das irgendwie lustiger, sowas zu machen.
Okay. Außerdem muss man auch sagen, ich meine, wir machen zwar ernste Lieder, aber ich glaube, wir versuchen uns einfach als Personen nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich meine, wir wollen natürlich gute Musik machen, aber auch Spaß haben dabei. Und da passt das halt dazu.
Ihr seid so ein bisschen down to earth vom Zugang, vom Approach. Was ich wissen wollte von euch, weil ja im Musikvideo, ich habe gerade noch das Musikvideo zur Hälfte geschaut, bevor ihr reinkommen seid, also ich habe es nicht mehr ganz geschafft, aber ihr seid ja im Musikvideo auch am Frühstücken quasi auf einer Wiese, wo es urschön ist, wo ihr einen Tisch aufstellt und dann einen Koffer aufmacht. Dann ist so ein cooler Tarantino-Shot von so aus dem Koffer raus, was man von ihm kennt, so aus den Kofferräumen. Und dann holt sie, glaube ich, raus Kugelhupf, ein Ei, Kaffee. Was muss so für euch persönlich beim guten Frühstück dabei sein? Was frühstückt ihr generell so?
Das ist das Witzigste. Ich esse gar nichts zum Frühstück. Ja, das.
Wann ist dann deine erste Mahlzeit?
keine Ahnung, zum Mittag schon. Okay. Ab und zu, wenn ich nicht drauf vergesse, heute habe ich zum Beispiel voll drauf vergessen. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht das gesündeste Essverhalten, aber ich.
Ich weiß nicht, ich glaube, man muss einfach drauf schauen, was dem eigenen Körper gut tut, oder? Du wirst ja schon, also wenn du Hunger hättest, würdest du wahrscheinlich essen in der Früh, oder?
Ja, schon.
Ich glaube, da gibt es so viele Meinungen dazu, wann es gut wäre zu essen und wann nicht.
Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich die Stimmung. Wenn ich wirklich jeden Tag so wie im Musikvideo auf so einer Weide sitzen würde und dann gedeckter Tisch steht, dann würde ich auch frühstücken.
Ja, okay.
Aber
da schmeckt es dann halt schon nochmal besser.
Zu Hause, wenn ich mich dann in die Arbeit schleppen muss, dann eher nicht.
Mhm. Also ich glaube, es ist, die Leute sagen auch immer, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, da muss man wirklich drauf schauen, was für einen selber passt.
Ja. Wie ist es bei dir?
Ich frühstück, wenn ich früh aufstehe zum Arbeiten, frühstücke ich normal nicht, weil dann irgendwann Mittagessen das erste Mal was ist, wo ich was esse. Mhm. Wenn ich am Wochenende aufstehe um 9 oder so, dann habe ich schon einen Hunger. Und um die Frage zu beantworten, ich bin so ein klassischer Typ, also ich frühstück gerne mit Ei, irgendeine Variation von Ei.
Oh yes.
Entweder das weichgekochte Ei oder Spiegelei oder Eierspeis, eins von den dreien, ist da am liebsten dabei.
Aber eher quasi am Wochenende, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, auch das dann zu genießen und zuzubereiten vielleicht.
Ja,
auch.
Genau. Einfach unter der Woche ist es halt auch meistens zu stressig aufstehen und dann denkt man eigentlich schon gleich ans Haus verlassen, weil ich schlafe halt auch extrem gerne. Ja. Und deswegen snooze ich halt 5-mal den Wecker. Ja. Und irgendwann habe ich dann Stress und stehe auf, putze Zähne und verlasse das Haus.
Okay. Wie ist es bei dir, David?
Du, ich bin auch eher so ein doppelter Espresso-Genießer.
Find ich sau lustig, dass ihr ein Album Songs for Breakfast macht und dann frühstückt sie alle nicht.
Also ich glaube tatsächlich,
wie heuchlerisch.
Ich glaube, das letzte Frühstück, was ich hatte, war sogar das beim
Musikvideo.
Ja. Geil.
Cool. Also ich frühstück wahnsinnig gern. Ich finde auch so unter der Woche ist auch nicht immer realistisch umsetzbar. Was ich da urgern mache, ist so ein schnelles Joghurt zusammenschmeißen, irgendwie mit Banane und Nüssen und Joghurt halt irgendwie so zusammen. Mhm. Und am Wochenende, wenn ich Zeit habe, bin ich komplett bei dir, Lukas. Irgendwas mit Ei, schön deftig. Besser dann schon so ein bisschen später eben, vielleicht um 11 oder so Brunchen. Ich liebe Brunchen einfach. Irgendwas mit Ei, vielleicht Speck dazu, Avocado, da wird dann so richtig schön aufgetischt.
Ja, ich war vor 2 Wochen das erste Mal legit brunchen.
Und so richtig brunchen.
Ich war voll überfordert von dem Ganzen, weil ich kenne Brunchen als, ich stehe spät auf und frühstück dann.
Ja.
Aber so Brunchen mit Buffet und so, das hat mich sehr überfordert.
Was hat dich überfordert?
Einfach die Auswahl, es gab so viele Essen und das Ganze war irgendwie, als Essen war es dann mehr Mittagessen.
Ja.
Aber ich hab nicht gefrühstückt, weil ich mir gedacht habe, zum Brunchen frühstücken ist halt auch blöd irgendwie. Es war einfach ein bisschen ein konfuses Erlebnis für mich. Aber
ja.
Außerdem ist es wahrscheinlich komisch, am Vormittag schon stockbesoffen zu sein, oder? Also das habe ich jetzt nicht gesagt.
Beim Brunchen? Passiert das beim Brunchen, oder?
Ich glaube, manche Leute...
Dieses Sekt dazu, oder? Ne?
Sekt-Orange-Brunchen, ja.
Ja, so ein bisschen Daydrinking auf gemütlich. Ich bin auch aber oft überfordert, gerade in Hotels zum Beispiel. Vor allem auch, wenn man so eben zahlt dafür, das ist ja oft schon so 12, 14 Euro in manchen Hotels, dann nimmt man das dazu und dann sieht man so urviel Auswahl und man kann aber gar nicht so viel essen auf einmal und man hat auch gar nicht so viel Zeit, dass man jetzt sich 3-mal nachnimmt, dann muss man sich entscheiden.
Ich bin bei so einem Buffet eigentlich auch immer so ein Mensch, ich kann nicht 2-mal 2 Runden gehen. Ich lade mir einen Teller voll, der in alle Richtungen umstürzen könnte mit so einem Kopf. Aber ich würde niemals eine 2. Runde gehen. Das, keine Ahnung, ist irgendwie so eine Ego-Sache, so eine komische.
Ich habe dann, ich hätte Angst, dass mir zu viel ist und ich schaffe es nicht und dann bleibt was übrig. Das wäre mir dann unangenehm wieder. Aber passiert nicht bei dir.
Ja. Ich stopfe mich ja bei so einem Buffet immer so voll, dass ich mich sowieso nicht mehr bewegen kann.
Okay, also letztes legit Frühstück bei dir, David, war beim Musikvideodreh. zu welchem Song habt ihr denn nochmal aufgenommen?
Musikvideo? The Devil You Know.
Devil You Know. Wo habt ihr da gedreht? Wie ist das mit dem Konzept für den Dreh entstanden? Wie war das? Wie lange habt ihr gebraucht?
Also das Video haben wir gemacht in der Steiermark.
Ja, genau. Das ist recht spannend.
Du bist einfach ins Auto eingestiegen. Und
Nein.
Also wir haben ein Fotoshooting gemacht in der Steiermark. Da haben meine Großeltern einen Grund bei Gusswerk. Das ist direkt bei Marazell. Und dort haben wir auch das Foto geschossen für das Artwork mit diesem Frühstückstisch.
Das dann, was ich gerade bestickt wurde.
Genau. Oh ja. Genau.
Und dann eingescannt und so.
Genau, das war ein ziemlich spannender Prozess. Und wir haben dann beschlossen, okay, wir wollen ein Musikvideo für das bei diesem Album haben dabei. Wir wollen uns so vorstellen, auch für die Leute visuell. Und haben uns dann aber dagegen entschieden, ein Konzeptvideo zu machen oder so, eine Story oder so zu machen, weil das entweder macht man das richtig gut oder es wird blöd.
Und ja, es schaut dann oft aus wie so ein sehr Low-Budget-Film, genau, der irgendwie, wenn man Hollywood wollte und irgendwie nur 5% davon hinbekommen hat.
Und wir haben gesagt, wir wollen ein Video machen, repräsentativ für das Album, das halt das zusammenfasst. Und dann haben wir die Idee gehabt, dieses Artwork zu einem Musikvideo zu machen irgendwie. Mhm. Und haben, also der Frühstücktisch ist nicht 1:1 nachgebaut, aber es sind die gleichen Heferl drauf, es sind die gleichen ähnliche Sachen drauf.
Der Wecker fehlt.
Der Wecker fehlt
zum Beispiel. Und ich meine, der Ort ist auch der gleiche.
Aber der Ort ist der gleiche. Wir sind dann eben auch wieder nach Gusweg gefahren, fast ein Jahr später, und haben dort das Video im Juli gedreht. Und
das war verdammt heiß.
Genau, wir sind hingefahren am Freitag, haben übernachtet und dann um 4:30 sind wir aufgestanden, um im Sonnenaufgang zu drehen. Da ist diese coole Intro-Sequenz mit dem ganzen Nebel entstanden noch. Mhm. Und dort haben wir dann an diesem intensiven Tag das Video gedreht, ja.
Voll also wir haben dort auch gemeinsam dort gecampt, dass wir dort wirklich auch früh schon aufstehen können, früh schon zum Drehen anfangen können.
Gecampt, also im Zelt?
Ja.
Mhm. Also wow. Das ist von meinem Opa.
Ja.
Eine Wiese mit einer Holzhütte drauf und nichts anderes. Also es ist kein Strom, kein Wasser, es ist ein Fluss dort.
Okay, und bevor man in dieser Hütte ohne Strom und Wasser schläft, kann man gleich im Zelt auch übernachten.
Irgendwie aus Tradition war das.
Wir waren da zu viele
Leute, dass alle in der Hütte Platz gehabt hätten. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, schlafen halt einfach im Zelt.
Mhm. Geil. Aber das war wirklich cool fürs Video auch, haben wir versucht, nämlich so wenig wie möglich von der Wiese, die war nämlich so am Knie hoch, aber versucht, so wenig wie möglich niederzutreten, dass man das auch wirklich als Prop verwenden kann.
Das schaut, also macht doch sehr viel her, dieses grüne, so ewig grüne einfach.
Ja, wir haben aktives Wiesenmanagement betrieben. Genau. Dass wir schauen, wo dürfen wir gehen und wo lassen wir das Ganze noch stehen.
Für die erste Stunde oder so. Aha. Hat eh nicht ganz so gut funktioniert.
Aber damit dann einfach am Bild quasi nicht die Wiese zerstört ist. Und
man sieht eh auch am Video dann schon, das ist dann schon ein bisschen später, bei diesen Drohnenshots von oben sieht man, wo die Wiese niedergetrampelt ist und wo sie noch steht. Und das muss man halt sehr gut beachten, weil ansonsten schaut das recht chaotisch aus irgendwie.
Ja, aber Leute, wenn ihr jetzt gerade zuhört, schaut euch das Musikvideo an und schaut, ob ihr die Stelle findet, wo die Wiese niedergetrampelt ist. Dann bekommt ihr ein paar mehr Klicks, wenn man immer zurückspult beim Musikvideo. Ich werde auf jeden Fall nachschauen, ob ich sehe.
Voll cool.
Aber cooles Easter Egg, lustiger Fun Fact. Okay, aber ich finde, also die Idee war quasi, ein nicht zu viel zu wollen beim Musikvideo, ein kleines passendes Konzept, das man aber mit relativ wenig Aufwand und Budget umsetzen kann, was trotzdem visuell was hergibt.
Genau, ja, es ging uns auch nicht um die Story, wir wollten einfach ein bisschen einen Mood setzen. Ja. Also wir wollten die Stimmung rüberbringen, worum geht es uns da in dem Frühstück und einfach auch dieses Setting von dem Albumcover ein bisschen nachbauen.
Aber wenn wir gerade über das Video reden, wir haben noch ein witziges Easter Egg, eine unglaubliche Geschichte, die uns passiert ist beim Dreh.
Bitte,
ja. Wir haben sogar ein Video, das könnten wir vielleicht auf Social Media posten. Ne? Vielleicht laden wir das dann hoch. Schaut bei uns vorbei, wenn wir das dann posten. Wir haben gedreht und nach ein paar Stunden bei dem Dreh sind wir auf der Wiese und schauen über die Wiese und auf einmal laufen 7 Alpakas über die Wiese. Einfach, wir haben gedacht, sind wir jetzt verrückt oder was haben wir da jetzt gerade gegessen?
Ohne irgendeinen Alpaka-Hirten oder?
Nein, einfach so lose, wilde
Alpakas.
Wir haben es leider nicht im Musikvideo drin, aber wir haben gedacht, what the fuck, was ist da jetzt los? Ja. Und das ist eben dort in der Nähe ist so ein Alpaka-Gehege und die sind ausgebüxt dort einfach.
Ah, lustig.
Und die sind über unsere Wiese einfach gelaufen und dann in irgendeinen Garten dort in der Nähe hinein und war unglaublich witzig dann dieser Moment, wo wir schauen und das sind jetzt einfach 7 Alpakas.
Das ist schade, dass wir das nicht verwenden konnten, weil wir sind gerade mit der Szene fertig geworden, haben uns nur gerade mal wieder vorbereitet, was wir noch weitermachen und auf einmal rennen diese blöden Alpakas neben uns vorbei.
Ja, geil. Wie ist das dann aufgelöst worden? Also hat dann jemand die Alpakas wieder eingefangen?
Genau, also meine Freundin war auch dabei und hat uns unterstützt und sie ist dann gleich zu der Familie gelaufen und hat mit ihnen gesprochen. Die hat gewusst, wo dieses Gehege ist und dann sind die Leute gekommen und dann wurde es gemeinsam, wurden die eingefangen wieder und zurückgetrieben in dieses Gehege rein. Aber das war das erste Mal, dass das passiert ist und wir waren dabei. Das war
direkt bei eurem Dreh. Mhm. Funny.
Hey, hat es mir Wasser nachgefüllt.
Geil. Das war der Manager. Der managt halt.
Bester Manager ever. Gehen wir mal ein bisschen back to the roots. Mich würde interessieren, wie ihr euch gegründet habt und woher ihr euch kennt. Ihr zwei kennt euch seit Geburt, weil ihr Zwillingsbrüder seid, genau. Mhm. Aber wie ist Krelm entstanden? Wie habt ihr zusammengefunden?
Also ja, der Flauschi und ich, wir kennen uns eigentlich schon aus einer anderen Band. Wir haben gemeinsam davor schon in einem anderen Projekt gespielt, gemeinsam.
Ganz
und
kurz, falls Flauschi genannt wird, das ist ein Spitzname.
Der Lukas von mir. Ist der Lukas. Flauschi.
Entschuldigung. Genau. Ja, oder soll ich bei Lukas bleiben?
Mir ist egal.
Okay.
Nein. Sind wir schon bei
dir? Jetzt ist der Spitzname so schon draußen. Na, wir haben halt davor schon in einem anderen Projekt gemeinsam gespielt. Und das ist dann halt zu Ende gegangen und wir wollten halt schon noch irgendwie Musik weitermachen und wir wussten genau, wir wollten eigentlich irgendeine Band machen. Haben dann auch nicht wirklich viele Leute noch dabei gehabt. Wir können aber alle verschiedenste Instrumente spielen. Das heißt, wir haben uns gedacht, okay, starten wir zumindest mal ein Studioprojekt. Schauen wir mal, wie weit das geht.
Studioprojekt im Sinne von Songs recorden, aber nicht live spielen.
Genau.
Es war auch während Covid, also wir haben 2020 begonnen zum Aufnehmen und das war ja auch nicht möglich zu spielen.
Deswegen. Ja, ja. War jetzt nicht so das Touring-Jahr.
Genau.
Ja, das war halt naheliegend. Der David und ich, wir ergänzen uns eigentlich auch ziemlich an den Instrumenten, die wir spielen.
Was spielt sie denn? Ich habe im Musikvideo sieht man glaube ich nicht Instrumente spielen und am Bandfoto hat jemand, was ist das, ein Banjo, eine Mandoline? Eine kleine Gitarre?
Mandoline, ja.
Mandoline?
Ja.
Nicht schlecht.
Nein, am Bandfoto hast du eine Gitarre.
Also am Spotify, Spotify-Banner.
Ah, ja, das ist eine Gitarrele, genau. Einfach eine kleine Gitarre.
Eine Garnele, habe ich verstanden. Eine Gitarrele.
Eine Gitarrele, ja, genau.
Eine Mischung aus Ukulele und Gitarre.
Genau.
Spannend.
So, hochgestimmte Gitarre.
Mhm.
Aber ja, also ich habe in der vorigen Band, wo ich gemeinsam mit dem Flauschi gespielt habe, habe ich Schlagzeug gespielt.
Mhm.
Und so habe ich auch bei Krelm dann angefangen. Aber eigentlich spiele ich auch Gitarre und Bass. Also ich pfusche ein bisschen auf sämtlichen Seiteninstrumenten halt auch herum.
Mhm.
Und ja, zum Singen habe ich dann auch begonnen, weil wir auch keinen Sänger gefunden haben.
Ja, das war schwierig.
Das hat dann doch funktioniert irgendwie.
Aha.
Ja.
Ihr hättet eigentlich noch ein Mitglied gesucht gehabt.
Genau, wir wollten eigentlich noch andere Mitglieder suchen, unter anderem auch einen Sänger oder eine Sängerin, je nachdem, was auch immer. Aber das hat sich irgendwie viel, viel schwieriger herausgestellt, als wir gedacht haben.
Normalerweise ist es schwieriger, Bassisten zu finden, oder?
Bassisten gibt es ja, sowieso noch mehr, oder? Da haben wir drei.
Ich weiß nicht, ich habe nicht viel Banderfahrung. Ich bilde mir ein früher, ich habe vor, weiß nicht wie viele Jahren in einer Band mal gespielt, da hatten wir Schwierigkeiten, einen Bassisten zu finden. Aber was ist am schwierigsten zu finden normalerweise?
Schlagzeuger, glaube ich.
Schlagzeug?
Also wirklich fähige Schlagzeuger ist wahrscheinlich am schwierigsten.
Und Menschen, die ein Schlagzeug haben.
Ja, guter Schlagzeuger.
Ja.
Ein guter Schlagzeuger spielt wahrscheinlich in 5 Bands und hat recht wenig Zeit normalerweise. Deswegen, die sind meistens so overloaded schon.
Aber ihr habt euch schwer, dann eine singende Person zu finden.
Ja, wir haben dann auch uns eben nach diesem Prozess haben wir gemeint, okay, wir probieren es halt einfach mal selber. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Es war auch sympathisch für uns, das Ganze kleiner zu halten. Mhm. Mit 3 Leuten ist halt die Organisation auch viel einfacher. Und der kreative Prozess, ich meine, wir haben zu dritt uns schon das recht gut ausgeschnapst und das hat sehr gut funktioniert.
Mhm.
Und so ist das jetzt dabei geblieben. Und es ist ja nicht so, dass der Simon nur singt, das singt auch der David oft und ich singe im Hintergrund. Genau. Also die zwei singen meistens die Main Vocals.
Ist es von Song zu Song abwechselnd, unterschiedlich am Album?
Wir haben es zum Beispiel auch, beim ersten Album habe ich mehr Songs geschrieben und auch eingesungen, aber im neuen Album ist jetzt ziemlich 50-50.
Mhm.
Also die Songs kommen zur Hälfte von mir und zur Hälfte von David.
Mhm.
Und die Person, die den Song schreibt, die singt auch. Also das ist eigentlich meistens genauso.
Cool. Mir wäre es nicht aufgefallen beim Album, beim ersten Mal durchhören, wer wo beginnt und wo aufhört.
Die Ähnlichkeit ist auch bei der Stimme da.
Ja, logisch.
Ist auch da. Genau. Bei der Sprechstimme, ich höre schon Unterschied, aber gesanglich wäre mir nichts aufgefallen. Mhm. Aber ihr beide teilt euch die Lead Vocals auf.
Ja.
Spielst du, Simon, Schlagzeug immer noch auf der Bühne?
Auf der Bühne nicht, im Studio schon, weil ich der Einzige von uns dreien bin, der Schlagzeug spielt.
Mhm.
Auf der Bühne stehe ich mit Gitarre und als Frontman, also ganz klassisch. Ich bin eigentlich der Einzige, der nicht irgendwie Instrumente wechselt, weil ansonsten, wenn wir auf der Bühne stehen, haben wir eigentlich meistens immer irgendeine Bewegung drinnen. David wechselt von Gitarre auf Klavier, von Klavier auf Mandoline und dann nochmal irgendwie rum. Mhm. Der Flauschi genauso auf Saxophon und Bass.
Mhm.
Und die restlichen zwei Bandmitglieder, die wir jetzt dabei haben, die,
okay,
die tauschen nämlich auch Schlagzeug, Gitarre, Bass auch
untereinander. Okay, also ihr habt für live eine Zusatzbesetzung noch, genau, die mit euch auf der Bühne stehen. Weil ich dachte so, okay, keiner von euch spielt Schlagzeug.
Genau.
Okay.
Nein, wir eben ja, also im Prinzip ist es so, beim Aufnehmen arrangieren wir es uns meistens ein bisschen nach Gefühl. Der Simon spielt eigentlich immer Schlagzeug.
Mhm.
Ich spiele entweder Bass oder Saxophon. Und der David spielt hauptsächlich, also Klavier am besten von uns.
Mhm.
Gitarre spielen Simon, David und ich. Ich am wenigsten, ich spiele es ein bisschen. Es kommt auch von Zeit zu Zeit mal vor.
Das Klavier oder wie?
Gitarre.
Mhm.
Und sonst eigentlich alles Mögliche, was noch anfällt, wird recht viel probiert. Wir versuchen da kreative Arrangements auch zu machen.
Und das ist auch voll, ja, ist auch voll einfach für uns, oder voll einfach, wir haben das Privileg, dass wir einen Tontechniker haben, das heißt alles,
den Lukas,
genau. Stimmt, und alles, was wir so aufnehmen, passiert hauptsächlich in dem Studio vom Lukas,
ja,
und da können wir uns natürlich auch Zeit lassen und vor allem auch bei den Vocal Tracks, weil wir vielleicht nicht die routiniertesten Sänger sind.
War das nicht so die One-Takes auf einmal?
Nein, das gar nicht. Aber das brauchen wir auch nicht. Und das macht den Aufnahmeprozess ein bisschen entspannter. Und
man muss nicht so jetzt performen und das muss jetzt sitzen. Und man hat einen Studiotag gebucht und ein zweiter wäre urteuer.
Dann macht man lieber noch einen Take halt.
Mhm. Kommen wir vielleicht zu... Ich beginne gerade von dem, was ihr erzählt, mir ein bisschen vorstellen zu können, wie so das Songwriting und das Recording bei euch ausschaut, und das fühlt sich eigentlich sehr gemütlich an irgendwie. Ich glaube, wenn man sieht auf Spotify euer Banner, das ist wahrscheinlich in diesem Proberaum /Studio.
Genau.
Und es schaut auch relativ gemütlich aus, so vom Raum, und ihr habt da rundherum ganz viele Instrumente stehen, eben auch Gitarrele.
Ein Klavier. Was ist denn da alles drinnen? Alles Mögliche, was halt gerade gebraucht wird.
Ja, also wir haben in Wirklichkeit zwei Studios. Also ich habe bei mir in der Garage, das war früher ein Proberaum, gut von dir gesehen. Und mit Covid habe ich dann ein legites Studio gebraucht und habe dann die Band gesagt, ich brauche den Raum bitte.
Mhm.
Und habe es dann zu einem Studio fertig umgebaut vom Proberaum. Und jetzt haben wir dort eigentlich alles, was das Herz begehrt, Klavier, Gitarre, Bass, Vocals nehmen wir dort sehr viel auf.
Mhm.
Das ist dort, wo ich wohne.
Mhm.
Und im Wohnzimmer haben wir urviele andere Akustikinstrumente noch. Das heißt, auf die können wir alle zugreifen und die reinholen. Und wir haben ein zweites Studio gebaut im ersten Albumaufnahmeprozess.
Aha.
Bei den Zwillingen zu Hause. Während Covid war es halt wichtig, dass jeder aufnehmen kann. Und ja, was haben wir da gemacht bei euch?
Wir haben halt immer wieder so Remote-Sessions gehabt, wo halt wir aufgenommen haben es dann an den Techniker weitergeschickt und er hat uns dann gesagt, ob das okay ist oder ob wir noch einen Take machen sollen.
Mhm.
Also das hat dann auch funktioniert in den Lockdowns, wo wir wirklich nirgendwo anders hin konnten. Und so ist auch der Workflow beim ersten Album gewesen.
Mhm.
Da war das irgendwie eine Notwendigkeit, dass wir halt einfach zwei verschiedene Orte hatten, wo wir aufnehmen können, weil sonst wären wir wahrscheinlich nie fertig geworden.
Ja, ist klar. Und jetzt aber für dieses Album, jetzt gab es eben keine Lockdowns mehr und so, wo wart ihr dann öfter oder wo habt ihr dann mehr gearbeitet?
Also für das Album war es so, wir haben gestartet wir haben einen recht guten Draht zu Luit-Mikrofonen und dort haben sie ein Studio im Haus, dort haben wir das Schlagzeug aufgenommen für alle Lieder. Dann haben wir die meisten Overdubs, glaube ich, bei mir aufgenommen im Studio. Und dann einzelne Overdubs und Sachen noch bei den Zwillingen zu Hause.
Und eine Piano-Session hatten wir auch noch. Dann.
Genau.
Das war bei den Eltern vom Lukas.
Da steht so ein Flügel herum und den haben wir dann noch aufgenommen, weil wir ein echtes Klavier haben wollten. Das war so, im Gegensatz zum ersten Album wollten wir das Upgrade von einem echten Klavier.
Mhm. Genau. Außerdem wäre es irgendwie komisch gewesen, wenn alle Instrumente echt wären, unter Anführungszeichen.
Ja.
Und das Klavier ist aus der Dose.
Das sticht ein bisschen raus wahrscheinlich auch.
Wenn wir gleich bei den Instrumenten und beim Aufnahmeprozess sind. Bei dem Album, das war auch das erste Mal, dass wir was anderes aufgenommen haben als unsere eigenen Instrumente. Also das erste Mal, dass ein anderer Musiker mitgemacht hat. Und zwar hatten wir Streicher, wir hatten wirklich auch Violinen. Hört man eh auch auf einigen Songs, vor allem zum Beispiel in der Mitte bei On Your Way, also diesen Two-Parter-Song. Das war wirklich cool. Das bessert das Ganze nochmal extrem auf und gibt dem Ganzen nochmal so einen Hauch an Dramatik. Und da bin ich echt froh, dass wir da diesen Bekannten hatten.
Genau, ein Bekannter, der Daniel Allison, hat uns auf der Geige da ausgeholfen. Da haben wir uns zuerst überlegt mit MIDI, wie könnten Streicher sich anhören. Und dann ist er vorbeigekommen und hat uns 1 Million Streicher-Layers drüber gespielt, noch über einige Parts.
Mhm. Das klingt wie ein Orchester, der hat es wirklich wahnsinnig gut gemacht.
Und gerade in dem Sinne ist es halt mit anderen Musikern, die halt wirklich gut sind, super angenehm zu arbeiten, weil du kommst dann mit einer Idee rein und dann irgendwann lässt du ihnen noch ein bisschen Freiheit und sagst, okay, und jetzt, was würdest du jetzt noch machen? Mhm. Und dann lasst man einfach noch laufen und macht noch ein paar Takes und dann kommen so coole Sachen dabei raus, an die man selber nicht denkt, aber das sind so Zuckerl, die man dann findet irgendwo auf der Aufnahme noch.
Das klingt super schön.
Das Beste für mich war, ich war ja gar nicht wirklich involviert bei den Streichern und bei der Session auch nicht dabei und habe einfach nur den Output dann bekommen. Und der Flausche hat das durchgeschickt und meint, ja, hört's mal rein. Und mir ist einfach nur die Kinnlade runtergefallen.
Geil.
Also ich war echt so dermaßen überrascht, was die da aufgeführt haben.
Es klingt alles so, als hättet ihr euch so eine sehr gute Basis, eine sehr gute Infrastruktur geschaffen, um kreativ zu sein und das aber auf eine entspannte Art und Weise irgendwie. Das heißt, eigentlich könnt ihr ja noch 20 Alben aufnehmen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Ja, es kommt ist halt immer eine Frage, wie viel Material man noch hat. Beim Songwriting-Prozess ist meistens schon so, dass wir die Songs davor schon ziemlich fertig haben. Mhm. Also ich mache meine eigenen Demos meistens mit klassisch Schlagzeug, Bass, Gitarre und Vocals. David genauso.
Also ihr seid nicht unbedingt immer zu dritt fürs Songwriting?
Eigentlich ganz selten. Wir haben bisher eigentlich nur eine Nummer genau so geschrieben. Zumindest der David und ich, dass wir die wirklich gemeinsam auch geschrieben haben. Ansonsten sind alle Nummern komplett separat voneinander entstanden. Mhm. Und wir haben dann einfach im Studio nochmal drüber gearbeitet. Das Grundgerüst ist meistens alleine entstanden.
Man muss aber sagen, die Demos sind schon echt weit davon entfernt, wie das, was dann wirklich einfach am Album drauf ist.
Ja. Yeah.
Also jemand von euch beiden meistens, also Simon oder David, nimmt zu Hause gemütlich mal eine Idee auf, schreibt einen Song fertig, vielleicht auch schon textlich viel da oder alles da. Und dann nehmt ihr das mit, zeigt das der Band und dann schaut sich aber gemeinsam an, wie kann man das ausarbeiten, wie kann man das arrangieren. Ja. Welche Instrumente kommen drauf?
Genau.
Und so weiter.
Ja, und manchmal ist das auch im Studio dann lustig, weil wir wissen eigentlich nicht, wer jetzt zum Beispiel den Bass aufnimmt, wer jetzt die Gitarre aufnimmt. Und dann spielt halt gerade der irgendwie Lust hat.
Der das passende Instrument hat. Also wenn ein Instrument gut klingt, dann spielt derjenige den.
Das ist wieder mit dem Links-Rechtshänder, weil wir haben die Hälfte unserer Gitarren sind Linkshänder getan, die Hälfte sind Rechtshänder getan. Und da ist es eben so, okay, diese Gitarre würde an der Stelle gut klingen. Wer könnte das jetzt spielen?
Wer hat die richtigen Hände dafür?
So ist dieser Prozess. Aber ich glaube, generell haben wir uns da einen sehr coolen Prozess geschaffen, auch wie wir voll kreativ sein können. Also es kommt dann ein Lied an und wir entscheiden uns dafür, okay, das gefällt uns gut, wir wollen das so aufnehmen, also wir wollen dieses Lied aufnehmen. Und dann beginnt einmal so ein bisschen Lego-Spielen mit Audio Phase, wo man einmal, okay, die Sachen, die wir wissen, die wir wollen, nehmen wir mal auf.
Zum Beispiel dann, was der Drumbeat ist genau, cool, der wird sicher passen.
Genau, dann nehmen wir mal Schlagzeug auf, dann haben wir vielleicht eine Gitarre oder Sachen aus der Demo noch und darüber probieren wir einfach mal ganz viele Sachen und haben auch die Freiheit, Sachen zu probieren. Also everything goes, man kann Sachen probieren und aufnehmen und wenn was nicht cool ist, dann sagt man halt, okay, ja, macht man halt doch nicht. Aber gerade dadurch, dass wir den Raum haben und die Zeit haben zu probieren und nicht wie im Studio, ja, jede Minute kostet uns 250 Euro.
Ja, ist stressig dann.
Genau. Aber jetzt performen, weil du hast noch 2 Takes. Genau, da haben wir echt viel Freiheit und da entstehen halt einfach, das merkt man glaube ich auch schon im Prozess, dass wir da mit viel Freiheit rangehen und auch sehr kreative Sachen damit auch probieren.
Ich finde, man hört es in der Anmutung vom Album auch. Ich finde, es klingt einfach sehr entspannt und gemütlich, als hättet ihr einfach überhaupt keinen Stress und würdet einfach gemütlich dahin viben irgendwie. Und dieses Aufnehmen und Arrangieren und den Song ausarbeiten, das passiert quasi zeitgleich. Also wenn ihr ausprobiert, ihr probiert es aus, die Bassline, klingt das so gut auf dem Bass oder doch, wer anderes spielt den und dann sobald ein guter Take da ist, ist es dann auch gleich recorded und dann bleibt der auch so am fertigen Song.
Genau, aber ich meine, manchmal ist es auch schon vorkommen, dass man jetzt sagen, okay, das ist vielleicht doch nicht so geeignet, das kann man lieber rausschneiden oder macht man vielleicht nochmal. Aber das passiert eher selten. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und wir wissen schon ein bisschen, was vielleicht gut in den Song reinpasst. Und in den meisten Fällen, wir haben da einen Produzenten wieder mit dem Flosche sitzen, wie gesagt, der hat schon
ein bisschen ein Plan, was er macht.
Na, oft geht sich dieser spielerische Prozess gut aus. Es gibt auch diese Lieder, die komplexer sind, wo man sagt, okay, man muss ein bisschen mehr das üben. Mhm. Und man kann nicht einfach probieren und dann hat man den Take, sondern dann gibt es ein paar Lieder, wo man sich mehr auschecken muss. Mhm. Da muss man das gezielt üben und dann kann man den Take halt machen.
Wo die Finger noch nicht ganz das genau, tun, was sie tun sollen.
Genau, dieser spielerische Prozess geht bei musikalisch einfacheren Nummern sehr gut. Da kann man sehr viel mit Gefühl auch arbeiten. Mhm. Und diese Frische auch in diesem, okay, man macht das erste Mal, merkt man auch manchmal halt in der Musik. Aber manchmal ist es auch das Gegenteil, dass man sagt, okay, das braucht mehr Übung. Mhm. Das kann man nicht einfach so jetzt aus dem Nichts spielen. Und dann nimmt man sich ein paar Tage Zeit und dann probiert man es noch einmal und dann hat man den Take.
Cool. Also quasi schreiben passiert schon extra. Der Song ist quasi fertig geschrieben. Und dann aber arrangieren, ausarbeiten, Production ist alles in einem und irgendwann ist der Song dann fertig. Und dann eventuell seit diesem Album auch ab und zu noch mit Session-MusikerInnen, die man noch dazu holt.
Genau.
Aber ja, grundsätzlich fände ich es eigentlich eh cool, wenn man in Zukunft diese Option einfach Leute auch dazu zu holen, ausnutzen könnten, weil ich meine, wir haben auch nur eine beschränkte Fähigkeit in unseren Instrumenten. Wir können schon einiges spielen, aber halt Geige zum Beispiel kann ich nicht spielen. Mhm. Und es klingt halt schon cool bei manchen Songs.
Ja.
Ich glaube, das ist auch immer mit der nächsten Produktion also ein Ding. Ich glaube, das erste Album ist so das Maximum, was wir zu dritt machen können. Mhm. Und im zweiten haben wir jetzt Leute dazugeholt, haben Leute in den kreativen Prozess dazulassen, andere Musiker. Wir haben auch in der Produktion neue Leute dazugenommen. Also ein guter Freund von mir, der Marco Rinaldi, hat in der Produktion dann geholfen, in den Mischungen und so. Das haben wir dann gemeinsam gemacht. Ich habe auch gemerkt, im ersten Album, ich habe das erste Album selber gemischt. Und das war so ein langer Prozess, das war so mühsam, weil bei eigenen Sachen ist man doppelt kritisch und da dauert das ewig, bis man fertig wird. Und deswegen habe ich dieses Mal gesagt, okay, ich mache so einen groben Entwurf und dann hole ich einen anderen dazu, damit ich eine andere Meinung habe auch dabei.
Ich habe das lustigerweise in letzter Zeit sehr, sehr oft gehört, weil ich doch den einen oder anderen Producer auch kenne und Leute, die mischen und es sagen alle mit der Zeit dann, ich gebe das ab, weil ich bock das nicht, die zwei Schritte zu machen. Und es ist auch was ganz anderes, wenn dann ein frisches Paar Ohren nochmal drauf hört, anstatt dieser Song, mit dem man sich schon so lange beschäftigt hat und der schon so behaftet ist.
Ja, irgendwann ist man im Tunnelblick und dann dreht man 4 Stunden herum und am Ende ist es schlechter als vorher. Hm. Das passiert bei jedem kreativen Prozess irgendwann einmal. Und da ist es gut, wenn ein fremdes Paar Ohren dazu kommt mit frischen Meinungen und sagt, okay, hey, mach genau das und dann ist es fertig.
Mhm. Nochmal kurz zum Thema Songs for Breakfast, Songs, die zu einem Frühstück passen. Ihr habt ja gesagt, eben ein paar Songs waren schon da, dann ist das Konzept gekommen und dann habt ihr das Album fertig geschrieben. Das heißt, ihr müsst ja auch irgendwie eine Vision davon haben, was ein Song braucht, um zu einem Frühstück zu passen. Was wäre das? Wie muss ein Song sein, der zu einem Frühstück passt?
Was für eine Frage. Boah, heftige Frage.
Also ihr habt es auf jeden Fall euch beschäftigt damit, aber ich weiß nicht, ob ihr es so verbalisiert habt und benennen könnt.
Ich glaube, bis jetzt haben wir es noch nie so benannt. Intuitiv ist es, glaube ich, schon so, dass Frühstück eher eine entspanntere Zeit sein sollte.
Mhm.
Also wenn das jetzt so ein Trash-Metal-Song wäre, dann wäre das wahrscheinlich schwerer kompatibel.
Ja.
Kommt auf die Person an, aber.
Aber das Einzige, was halt wirklich Frühstück spezifisch geworden ist, finde ich zumindest, sind die Instrumentaltracks, also Intro, Outro, weil das irgendwie so einen Hauch auf von so einem Frühstücks-Jingle hat.
Mhm.
Und man wird ja vom Wecker auch geweckt, also da hat man wirklich das Geräusch vom Wecker drinnen und dann startet eben diese Melodien und das hat schon so einen Hauch von Frühstücksfernsehen, man wird geweckt und man streckt sich im Bett und hüpft voller Elan aus dem Bett raus und ja.
Mhm.
Ursprünglich, als wir die Songs geschrieben haben, war, glaube ich, eher ein anderer Plan, das Konzept. Und zwar eher, dass wir vielleicht so ein heimisches Gefühl aufbauen mit der Musik. Mhm. So ein, wir sitzen jetzt vorm Lagerfeuer oder nicht vorm Lagerfeuer, vorm Kamin, so in die Richtung.
So also, jeden Tag in der Früh im Wohnzimmer ein kleines Lagerfeuer, wie man es halt so macht.
Nein, aber das war halt irgendwie so die Mut, die wir aufbauen wollten. So dieses heimische Gefühl, ein bisschen Nostalgie vielleicht auch. Aber das war uns dann ein bisschen zu pompös. Ja. Wir wollten dann einfach ein bisschen was, wie soll ich sagen, ein bisschen was Bescheideneres draus machen. Ein bisschen was Bescheideneres. Mhm. Und das ist dann eben das Frühstück.
Das Erste, was da war auf jeden Fall dieser wohlig warme Vibe.
Mhm.
Und das ist dann später zu diesem Frühstücksding geworden.
Mhm.
Und genau, um den sind die Songs auch herum entstanden.
Mhm. Aber so grundsätzlich ein bisschen langsamer, gemütlicher, um so langsam reinzustarten in den Tag. Ich wollte noch gerne ein bisschen wissen, gibt es so lyrische Überthemen, also irgendwas, was sich durchzieht, oder ist jeder Song für sich alleine ein Thema und das ist es?
Ich kann jetzt nur über meine Songs sprechen. Grundsätzlich bin ich, also das ist alles nicht autobiografisch, also ich schreibe wenn dann nur über irgendwelche Situationen, die mir halt gerade unterkommen, die ich interessant finde und versuche mich irgendwie da rein zu versetzen, aber es gibt nie wirklich ein Thema, sondern es sind wirklich spezifische einzelne Momente, die ich irgendwie miterlebt habe, die ich dann versuche zu interpretieren und irgendwie umzudeuten.
Was wäre dann ein Beispiel auf dem aktuellen Album?
praktischerweise gerade gefällt mir das einzige ein, was wirklich autobiografisch ist, und zwar vom Song Autopilot.
War Single auch vorher?
Genau, war auch eine Single. Ja, da geht es mir darum, dass man zum Beispiel, wenn man sich jetzt das Jahr als ganzes großes Dinge anschaut, gibt es halt gewisse Punkte, vor allem für, sagen wir mal, Studenten, Schüler oder wie ich zum Beispiel Lehrer. Ende der Ferien, Ende von irgendeinem großen Abschnitt. Man sollte eigentlich happy sein, aber im Endeffekt gibt es da so einen Knick und du kommst nicht wirklich rein und du fährst irgendwie immer diese automatisierte Schiene, kannst gar nichts mehr wirklich bewusst machen. Irgendwie so ein bisschen deprimierend, aber es läuft eigentlich eh alles gut.
Also wenn man eine Phase im Jahr beendet und man rutscht dann so in eine Routine?
In so eine Monotonie, genau.
Aha. Wo man nicht mehr jeden Tag die Entscheidung trifft, das und das zu machen, sondern einfach, weil man es am Tag vorher auch gemacht hat und am Tag vorher auch. Und dann läuft man so automatisch durch den Tag irgendwie.
Ja.
Und der Song besingt das, also kritisiert das oder romantisiert das? Oder?
Ich würde sagen, weder noch, aber es ist einfach eine Beobachtung. Also das ist, glaube ich, eher meine Sicht an diese Situation.
Einfach, dass das passiert.
Genau. Und ja, so ist es bei verschiedenen Songs eigentlich, bei mir zumindest so gewesen. Ich habe mir ein so ein Thema gekrallt, aber im Großen und Ganzen hat es nie wirklich mit Frühstück zu tun.
Ja.
Blöderweise, aber ja.
Ja, aber es ist auch quasi ein Album mit, weiß nicht wie vielen Songs, weiß nicht, 13 Songs über Frühstück ist dann auch irgendwann exhausted wahrscheinlich.
Nur weil du es gerade sagst mit der Anzahl von Songs.
Ja.
Wir haben ja
13?
Auch,
ich habe jetzt geraten.
Es sind 12.
12, okay.
Und das hat auch was mit dem Konzept zu tun, weil auf dem Cover, wenn man sich das Cover nämlich vom Album anschaut, da ist auf der Rückseite nämlich auch dieser Frühstückstisch aus einer anderen Perspektive um.
Ich hole es mal kurz her, ihr habt es mir dankenswerterweise mitgebracht, auf Vinyl, also riesengroß auch.
Genau, auf der Rückseite ist ein kleiner Wecker zu sehen.
Ja.
Okay. Wenn man die Vinyl jetzt auspacken würde, ist in der Mitte der kleine Sticker, auf dem...
Innen,
genau.
Ja. Ich mach jetzt auf.
Mach die auf, ja, genau, auf der Platte selbst. Und das hat
ein geiles
ASMR. Ja.
Das ist schön, genau. Das schneide ich mir nachher raus.
Naja, natürlich der Wecker ist halt wichtig für das Konzept irgendwie, weil...
So, wo ist der jetzt?
Wenn du die Vinyl rausnimmst.
Wenn
du
die Vinyl rausnimmst, genau.
Ja, das sind die schönen,
außerdem
die schönen Farben drauf.
Tollen Farben.
Ist das jetzt arg, wenn ich kenne mich mit Vinyl gar nicht so gut aus, ist das schlimm, wenn ich die angreife mit meinen fettigen Fingern?
Kratz halt nicht drüber.
Aber okay, I try.
Jetzt siehst du
da
diesen
Sticker. Da ist in der Mitte so eine runde Uhr quasi.
Und die hat auf einer Seite 6 Ziffern und 6 Nummern.
Ja.
Dreh's mal um. Auf der anderen Seite die restlichen.
Oh mein
und
Gott.
Und dieser Sticker ist einfach das Ziffernblatt von diesem Wecker, der hinten drauf ist auf dem Album.
Nachgestellt natürlich.
Das ist
aber
cool.
Es deswegen 12 Songs, weil es halt eben 12 Stunden sind.
Ja,
und der Wecker ist auch im Intro zu hören.
Genau.
Also den haben wir damals abgesampelt. Und
oh mein Gott, das ist ja so viel Konzept. Ich halte es gar nicht aus. Voll. Das ist cool. Das heißt, habt ihr, also sind es auf natürliche Art und Weise 12 Songs geworden oder musstet ihr dann, um dieses Konzept zu halten, wirklich Songs kicken noch?
Nö, es war eigentlich ein Zufall. Also wir haben uns dann gedacht, wir haben 12 Nummern gehabt.
Ja.
Das ist wie aufgelegt, das müssen wir machen.
Okay, gut.
Es war perfekt.
Es wäre irgendwie traurig gewesen, wenn jetzt so ein urguter Song dran glauben hätte müssen, noch einfach damit es 12 sind. Okay, David, wie ist es bei dir? Worüber schreibst du Songs?
Um ehrlich zu sein, ist das für mich, ich habe da einen ganz anderen Prozess. Ich bin eigentlich gar nicht so lyrisch zentriert. Also ich schreibe gar nicht über Themen, sondern mehr über, wie es mir halt gerade irgendwie geht. Mhm. Und für mich bedeuten die Lyrics auch nicht wirklich irgendwas Besonderes, sondern das ist für mich wie ein Instrument. Also was halt gerade cool klingt, das kommt in den Song rein. Mhm. Und ja, irgendwie den Sinn, den muss dann irgendwie jeder für sich selbst
es ist mehr, wie sagt man da?
So der intuitive Approach irgendwo.
Genau. Ja. Also du legst Wert drauf, zum Beispiel, dass wenn du eine Zeile sagst oder liest oder schreibst oder hörst, was du einfach dabei fühlst, anstatt dass die jetzt in die Geschichte hineinpasst oder irgendwas beschreibt.
Genau.
Und auch schaust du auch drauf, wie sie klingt, wenn man sie singt?
Ja, natürlich. Manchmal lese ich auch irgendwo mal so eine Zeile und denke mir, hey, das könnte man eigentlich irgendwo einbauen. Oder manchmal höre ich auch in anderen Songs. Also ja, ich gebe zu, ich klaue auch viel.
Ja.
Aber ja, manchmal ist eine Zeile einfach zu gut, um sie nicht zu verwenden.
Was gibt es da ein Beispiel dafür?
Mir fällt jetzt on the top of my head gar nichts ein, aber das findet man in jedem Song von mir, garantiert.
Was ist so eine Zeile, auf die du besonders stolz bist, die sich für dich extrem gut anfühlt, wenn du sie jetzt am Album hörst?
Moment. Also ich finde ja eigentlich The Devil You Know als Zeile ziemlich cool. Und gerade im Song.
Ist das ein Sprichwort?
Jein. So, ja, schon. Eigentlich, ich glaube schon.
Was bedeutet das?
Das war eben so, naja, es ist besser den Devil You Know als den man nicht kennt.
Ah, lieber das Bekannte als das, was gut ist. Also auch das Bekannte, auch wenn es weh tut oder schlecht ist.
Genau.
Aber es ist zumindest, man kennt es zumindest, man weiß, worauf man sich einlässt.
Im Song in der zweiten Strophe kommt halt eben die Zeile vor. Und das ist so wie... So wie in einem Film, wenn der Filmtitel vorkommt. So, ah, er hat's gesagt.
Aha.
Und für mich ist es jedes Mal, wenn ich den Song anhöre, so, ah, das ist es.
Da ist es.
Da ist der Titel.
Cool. Mir ist ein Song noch hängen geblieben, der ist ein bisschen später am Album drauf, Complicated. Da ist, ich finde, das sticht, also die Zeile hat mich sehr angesprochen, sticht raus, die ist, there are things I don't quite understand, so I fall asleep with my phone in hand. Was bedeutet das? Wo kommt das her?
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht, braucht man nicht so viel mehr interpretieren im Endeffekt. Ja, man traut sich eben gewisse Dinge nicht irgendwie weiterzugeben oder hapert irgendwie irgendwelche Nachrichten zu schicken oder weiß ich nicht, ist sie nicht ganz im Klaren, wie man zum Beispiel mit einer Person weiter kommunizieren will und pennt dann einfach ein, weil man so unentschlossen ist und nicht.
Okay, es ist schon so spät, weil man denkt schon seit 2 Stunden nach, was antworte ich dieser Person so jetzt? Und dann schläft man einfach ein und hat nichts gelöst, aber man schläft zumindest. Aber vielleicht, also ich finde, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Thema von dem Song zu tun hat, aber ich finde, oft sind gerade solche Situationen dann am nächsten Morgen leichter zu lösen. Also ich weiß nicht, ob das universell ist, aber bei mir ist oft so, am Abend erscheint mir alles super schwierig und dann, wenn ich mich einmal gescheit ausschlafe, am nächsten Tag wird es dann wahrscheinlich voll leicht fallen und ich würde einfach innerhalb von 5 Minuten eine Antwort haben. Kennst du das oder ist das bei dir anders?
Kenne ich schon, aber ich meine, man verarbeitet sowas auch über Nacht schon mal. Mhm. Also da braucht man wahrscheinlich einfach so eine gewisse Zeit. Aber ja, in dem Song, ich glaube, damit können sich viele Leute auch identifizieren. Das hat jeder schon mal durchgemacht, so eine Situation. Ja, was auch immer, in welcher Beziehung, in welcher Konstellation auch immer. Sowas findet jeder irgendwie.
Gut, dann würde ich sagen, gratuliere nochmal zu diesem wunderschönen zweiten Album. Gibt es noch ein Easter Egg drauf oder irgendwas super Interessantes, was wir nicht gecovert haben jetzt, was die Leute unbedingt wissen müssen?
Einen kurzen Shoutout nur, wir haben vorher nur über unsere Live-Situation geredet, wie wir da spielen. Wir haben die zwei Burschen, den Markus und den Michael Gansberger dabei. Mhm. Die spielen beide auch in einer super Band, The End of Radio.
Und nur die heißen beide Gansberger, das sind das Brüder.
Genau, sind auch Brüder. Mhm. Das heißt, wenn wir da zu fünft auf der Bühne stehen, haben wir eigentlich... Zwei Brüderpaare auf der Bühne. Aber ja,
kurz und den Lukas, das
und
fünfte Rad.
Ja, genau, und den Lukas, das fünfte Rad am Wagen, genau. Nein, aber nur kurz als Shoutout, die Burschen sind super und die unterstützen uns da wirklich top.
Was steht jetzt als nächstes für euch an? Ich meine, ihr habt jetzt das Album fertig aufgenommen, ihr habt das rausgebracht, ihr habt eure Release-Show gespielt.
Also
next?
Jetzt schauen wir mal, wie das Album ankommt. Das war jetzt nicht so lange her, dass es rausgekommen ist. Und das Hamsterrad dreht sich weiter. Also wir wollen natürlich nicht aufhören. Wir hören jetzt nicht auf. Wir wollen jetzt einfach weitermachen in unserem üblichen Studio-Setting und schauen, was ist so der nächste Schritt. Also wir haben ja einen gigantischen Schritt meiner Meinung nach gemacht vom ersten Album zum zweiten. Und unsere Ambition ist natürlich jetzt noch einmal so einen Schritt zu machen. Mhm. Und wohin das führt, das müssen wir schauen.
Ich glaube, es ist auch bei uns jetzt gerade spannend und offen alles. Mhm. Weil beim ersten Album war es so, wie das erste Album rausgekommen ist, war das zweite Album schon fast geschrieben. Mhm. Ist schon echt viel passiert. Und da war es dann naheliegend, dass wir da gleich weitermachen. Und diesmal ist das nicht passiert. Also wir haben so ein, zwei Singles nachher noch gemacht. Die sind dazwischen rausgekommen, zwischen den zwei Alben. Aber jetzt gerade ist es sehr offen. Und ich glaube, wir sind gespannt und freuen uns darauf, wieder kreativ zu werden. Mhm. Aber bis jetzt wissen wir noch nicht, wie. Mhm. Und irgendwas wird schon kommen.
Ja.
Aber wird sicher. Ich bin selber gespannt drauf, was passiert. Okay.
Also recording-technisch auf jeden Fall. Konzerttechnisch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Heuer haben wir echt viel erlebt. Da Konzerte brauche ich nicht mehr so wahnsinnig viele aktuell. Also Release-Show ist schon mal extrem cool. Ja. Wir haben in Liverpool gespielt. Das war auch eine Wahnsinns-Experience. Cool.
Also wahrscheinlich jetzt nicht auf große Album-Tour.
Genau, Album-Tour eher nicht.
Sondern jetzt mal so durchatmen, das Album feiern.
Genau.
Und dann schauen, was kommt aus euch raus für ein mögliches drittes dann.
Aber ich nehme mal an, im neuen Jahr werden wir dann wieder auch irgendwelche coolen Shows spielen. Mhm. Dann sehen wir dann schon, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also es sind jetzt noch ein paar Monate, da werden wir nicht mehr rumsitzen.
Okay. Wir bleiben gespannt auf jeden Fall. Gratuliere nochmal zu eurem Album.
Danke.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut.
Gerne. Ja, danke, dass wir da sein durften.
War voll super. Danke dir.